KI-Podcast mit Marie Kilk und Fritz Espenlaub.
Marie, es gab vor paar Wochen ein ganz großes KI-Thema, das wir so ein bisschen verpasst haben, aber das wir heute nachholen. Und zwar war das die Meldung, dass Meta ab sofort mit Nutzerdaten aus den sozialen Netzwerken, aus Instagram, aus Facebook, allen irgendwie Posts, die man da so macht, dass es diese Inhalte nutzen möchte, ab sofort, um seine KI-Modelle in Zukunft zu trainieren.
Das weiß ich noch, weil da saß sogar eine Frau neben mir im Zug. Einfach eine fremde Frau, die mich angesprochen hat, einfach weil ich ein paar Jahre jünger aussehe als sie, glaube ich. Und die mir dann so ihr Facebook am Handy unter die Nase gehalten hat und gefragt hat, wie kann ich möchte hier Facebook löschen. Also die wollte komplett nicht nur irgendwie ihre Datenschutzeinstellungen ändern, sondern die wollte komplett raus aus Facebook. Wir haben es nicht hingekriegt, ich konnte ihr leider nicht helfen.
Ja, das aber ist irgendwie sinnbildlich für unsere moderne Welt. So, du willst raus aus der Matrix, aber du kannst nicht.
Jedenfalls, ich habe gemerkt, dass es die Leute echt beschäftigt. Also es ging wirklich rum.
Ja, das gab damals enorm viel Resonanz, auch bei uns. Und für uns war klar, wir müssen eine Folge machen über KI und Datenschutz. Das wollten wir schon ganz lange mal. Wir haben jetzt heute endlich die Folge gemacht. Die ist jetzt diese Folge. Und reden darüber, über KI und Datenschutz. Und übrigens, wenn ihr euch jetzt gerade Sorgen macht, weil ihr zum ersten Mal davon hört, dass eure ganzen Facebook- und Instagram-Posts in Zukunft genutzt werden sollen, um KIs zu trainieren, dann vielleicht ein kleiner Hinweis, ihr könnt immer noch widersprechen, zumindest für alle Daten, die ab jetzt ihr in Zukunft ins Internet laden werdet, auf die Plattformen von Mark Zuckerberg. Den Link dazu mit einer Beschreibung haben wir euch in den Shownotes verlinkt.
Wir gucken uns jetzt ganz genau an, was macht KI überhaupt mit unseren Daten? Wofür ist das vielleicht auch gut? Was hat das aber auch für Nachteile? Und wir stellen uns die Frage, müssen wir für coole KI-Produkte unsere Privatsphäre eintauschen? Ich bin Marie Kilk.
Und ich bin Fritz Espenlaub und das hier ist der KI-Podcast.
Also Meta ist das, was viel diskutiert wurde. Die haben ihre Nutzungsbedingungen geändert, weil die natürlich gerne viel mehr Daten fürs KI-Training hätten. Und das heißt, alle öffentlichen Posts auf Instagram und Facebook sind jetzt freigegeben fürs Training, wenn man nicht widerspricht. Ich habe aber Datenschutzquiz für dich, Fritz. Noch zwei andere Firmen recherchiert und du musst jetzt raten, was stimmt und was stimmt nicht. Erstens, Microsoft macht auf den neuesten Laptops alle 5 Sekunden einen Screenshot von deinem Bildschirm. Oder zweitens, Google benutzt deine persönlichen Google Docs fürs KI-Training.
Okay, also wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, das mit den Screenshots?
Ja. Microsoft macht auf den neuen Copilot-PCs, die ja so super KI-PCs sein sollen, tatsächlich also alle paar Sekunden, wie viele Sekunden genau es sind, weiß man nicht. Aber die machen Screenshots, die werden laut Angaben von Microsoft nur lokal gespeichert, also nicht fürs Training benutzt. Aber diese Screenshots sollen dafür da sein, dass dann halt die KI alles weiß, was du am Computer gemacht hast und dir besser helfen kann.
Okay.
Deine persönlichen Google Docs, die sind noch safe.
Noch.
Die sind safe.
Sehr gut. Ich
weiß nicht, was Googles Pläne sind. Aber öffentliche Google Docs, also Docs, die Google selber im Internet finden würde, die können fürs KI-Training benutzt werden.
Ah, okay. Na gut. Also doch immer gucken, ob man es öffentlich oder nicht öffentlich hat.
Genau. Also wir merken, KI braucht Daten und es ist natürlich gerade ein krasser Trend, dass auch die ganzen großen Firmen überall gucken, wie kommen sie an noch mehr Daten. Also wir haben uns ein bisschen schon dran gewöhnt, ne, auch durch die Zeiten von Handy und Social Media, dass einfach ganz viel von dem, was wir tun, irgendwo abfließt. Aber dadurch, dass man für KI-Training so große Datenmengen braucht, wird das natürlich gerade noch viel extremer.
Die großen Tech-Konzerne, die suchen nach immer mehr Möglichkeiten, Daten zu finden, um damit KI-Modelle zu trainieren. Also zum einen zum Beispiel Social-Media-Posts und das andere sind natürlich halt einfach öffentliche Daten, die man irgendwann mal im Internet gemacht hat. Also alles, was sozusagen das Internet ist, das haben wir schon oft gesagt, das ist da immer schon drin gelandet. Und das andere ist aber, was ja jetzt auch zunehmend ein Thema wird, und da reden wir auch gleich drüber, die Chats, die ich mit KI-Chatbots führe, also wenn ich mit ChatGPT oder mit Claude oder mit Gemini schreibe, was passiert eigentlich mit diesen Inhalten? Und auch die werden ja auch in vielen Fällen dann früher oder später benutzt, um KI-Modelle zu trainieren. Also das ist ja ein weiterer Datenschatz, auf dem diese Firmen sitzen und den die sich nicht entgehen lassen wollen.
Es gibt neue Firmen, es gibt neue Apps und super viele Menschen interagieren mit diesen Apps. welche Daten kriegen die da durch und ist das auf einem Level, was korrekt ist? Und das hat tatsächlich auch die Gerichte schon beschäftigt. Zum Beispiel in Italien, da musste OpenAI letztes Jahr 15 Millionen Euro Strafe schon mal zahlen, weil die Untersuchung ergeben hat, die benutzen sehr viele Userdaten zum Training und halt die Grundlage, was sie damit machen wollen und auch wie Transparenz sie es den Usern gegenüber machen, die fanden die Gerichte nicht ausreichend.
Diese Frage, ob meine Chats, die ich mit einem KI-Chatbot habe, am Ende eben in den Trainingsdaten landen, also ob die weiterverwendet werden. Ich merke immer, dass die sehr, sehr viele Leute beschäftigt und ich bin das auch früher schon oft gefragt worden und ich habe eine Weile lang dann oft geantwortet so, ja klar, man sollte jetzt keine super sensiblen Daten da reingeben, das ist schon richtig, aber man muss sich vielleicht jetzt auch nicht Sorgen machen, dass alles, worüber ich mit ChatGPT schreibe, du, Marie, eines Tages mit ChatGPT diese Infos kriegen kannst. Also, dass du dann fragen kannst, was hat denn ja Fritz vor 3 Jahren mit dir besprochen, was er gerne irgendwie zum Frühstück isst oder sowas. Weil das Bild, das ich immer benutzt habe, ist, dass eben diese kleinen, feinen Details, die man da reingibt, am Ende nach diesem großen Trainingsprozess gar nicht mehr so im Detail, sagen, mit mir irgendwie verknüpfbar sind. Also es ist ein bisschen so, wie wenn ich eine Dose Tomatensaft in den Atlantischen Ozean kippe, dann sind meine Daten, die ich irgendwie mit ChatGPT besprochen habe, meine Inhalte, meine Chats da zwar irgendwo mit drin, aber die Menge an Trainingsdaten ist so gigantisch, dass eigentlich das jetzt irgendwie nicht mehr direkt mit mir verknüpfbar ist.
Ja, genau. Und ich glaube, die Vorstellung, die manche Leute im Kopf haben, ist aber so ein bisschen so, wenn man sich natürlich ChatGPT jetzt zum Beispiel vorstellt wie einen Mensch, dann ist es okay, wenn ich dem mal was sage, dann weiß der das und dann kann er es anderen Leuten vielleicht erzählen. Aber so ist es ja nicht, sondern es fließt halt, wenn dann, alles in den großen Datenpool rein und aus diesem Atlantik-Tomatensaft-Gemisch wird dann irgendwann was anderes gemacht. Und da ist dann die Frage, kannst du überhaupt noch rausziehen, was da die einzelnen Leute reingegeben haben? Es gibt jetzt aber ganz interessante neue Forschung, die das so ein bisschen in Frage stellt.
Ja, verdammt.
Also ja, das ist hochmathematisch. Also da geht es wirklich um so die Geometrie von den Vektordatenbanken, um Topologie. Ich verstehe die Mathematik dahinter selber nicht. Ich verlinke aber gerne die Paper, wenn sich jemand dafür interessiert. Aber was diese Forschung sich angeguckt hat, ist quasi, kannst du den Tomatensaft aus dem Atlantik auch wieder rauskriegen? Und die Antwort ist prinzipiell auf so einer mathematischen Ebene tatsächlich ja. Also egal wie viel du da umrührst und egal wie lange die Zeit vergangen ist und wie du die verschiedenen Modelle trainiert hast, es ist nicht ausgeschlossen, dass trotzdem dann nochmal jemand eine Zeit später hingeht und sagt, okay, jetzt gib mir aber die Sachen, die Kreditkartennummern von Fritz Espenlaub. Und das, also ja, stimmt nicht ganz, dass es einfach komplett ausgeschlossen ist.
Das heißt also, und das haben wir ja auch schon oft im KI-Podcast gesagt, aber das gilt dann nach wie vor, man sollte sich schon ein bisschen Gedanken machen, was man eigentlich in den Chat mit seinem Chatbot des Vertrauens so reingibt. Man sollte zum Beispiel vielleicht sich überlegen, wenn ich das benutze, um mein eigenes Blutbild analysieren zu lassen, das ich von meinem Arzt mir habe machen lassen, dass man das möglicherweise einfach wirklich gut anonymisiert, also dass ich nicht meinen Namen damit reinlade zum Beispiel.
Genau, oder Leute benutzen ja auch immer mehr Chatbots für Therapie zum Beispiel oder bei der Arbeit, wenn ich da jetzt irgendwie Geschäftsgeheimnisse oder Kundendaten oder sowas reingeben würde. Also das soll man auf keinen Fall machen oder zumindest nicht ohne das halt sehr stark zu verfremden.
Also soweit zum Training der KI-Modelle mit den Chats, die wir mit ihnen haben. Aber das ist ja nur die eine Sache. Die andere ist ja überhaupt erstmal die Frage, wie sicher sind denn eigentlich die Chats selber? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir, Marie, auf WhatsApp schreibe, dann weiß ich, das ist Ende zu Ende verschlüsselt, das ist halbwegs sicher, das kann eigentlich auch WhatsApp nicht lesen. Aber diese Chats, die ich mit KI-Modellen habe, da ist ja dann schon so ein bisschen die Frage, auch ganz ungeachtet dessen, dass die vielleicht eines Tages zum Training verwendet werden, wie privat sind die eigentlich?
Ja, ich habe mich tief eingegraben in die Nutzungsbedingungen von ein paar von diesen KI-Firmen. Und ich muss leider dir sagen, also auch die Chats selber sind nicht wirklich abgesichert. Die Firmen sagen nicht ganz genau, was sie damit machen, aber wie ich das lese, was man da rausziehen kann, die speichern auf jeden Fall alle deine Chats 1:1 und sie speichern dazu auch deine ganzen Metadaten. Also auch von welchen Geräten kommst du da an, zu welchen Uhrzeiten. Und Firmen wie OpenAI und Google, die behalten sich alle das Recht vor, das auch auf undefinierte Zeit zu speichern und zu benutzen, wie sie es halt mögen, um ihre Produkte zu verbessern, steht dann da meistens drin. Oder eben auch fürs Training. Und das Ding ist, je nachdem, wo die Firma ihren Sitz hat, ist sie womöglich auch verpflichtet, sogar staatlichen Behörden dann da Zugriff drauf zu geben. Also wenn jetzt irgendwie eine US-Behörde sagt, hey, wir haben irgendwie den Verdacht, dass Fritz Aspenlaub ständig Bombenbauanleitungen aus ChatGPT rauszieht, wenn ein Gericht das anordnen würde, dann müsste OpenAI sogar den Strafverfolgungsbehörden Zugriff auf deine Chats geben und die könnten einfach deine komplette History sehen. Von der Technologie her ist das überhaupt nicht ausgeschlossen. Natürlich hat man auch die Möglichkeit, seine Chats zu löschen. Also ich kann manuell reingehen und sagen, ah, okay, diese Unterhaltung, die wir gestern geführt haben, die bitte löschen. Und es kann aber bis zu 30 Tage dauern, bis ChatGPT den da auch wirklich von den Servern runtergenommen hat.
Und es ist so, dass gerade im Fall von OpenAI dieses Löschen wahrscheinlich aktuell überhaupt nichts mehr bringt, weil es gibt ein neues Gerichtsurteil, das ist im Kontext dieses großen Rechtsstreits zwischen der New York Times und OpenAI, der gerade vor den US-Gerichten verhandeln wird. Und da hat ein US-Bundesrichter gerade angeordnet, dass zumindest für die Dauer dieses Gerichtsverfahrens, für die Beweisführung, OpenAI alle Chats aufbewahren muss, auch temporäre Chats. Also es gibt ja dieses Feature in OpenAI, dass ich eben einstellen kann, das ist jetzt ein temporärer Chat. Wenn ich den schließe, dann ist der wieder weg. Dann ist der nicht in meinem Chatverlauf mit ChatGPT nochmal sichtbar.
So wie der Inkognito-Modus vom Browser.
Genau. Und der Inkognito-Modus von Browsern ist ein gutes Beispiel, weil da ist ja auch nicht so. Da denkt man ja immer so, es fühlt sich so an, als wäre man komplett unbeobachtet. Aber ist man ja nicht. Es ist nur so, es taucht nicht mehr im Verlauf des Browsers auf, aber der Internetanbieter zum Beispiel, bei dem man ist, der kann natürlich immer noch nachvollziehen, bei welchen Seiten man gewesen ist. Und so ähnlich ist es jetzt hier auch. Also da sollte man sich das einfach, wenn man ChatGPT benutzt, im Bewusstsein haben, dass gerade aktuell temporäre Chats und Chats löschen nicht wirklich einem die Sicherheit gibt, dass diese Inhalte, die man da geteilt hat, dann nicht mehr auf den Servern von OpenAI sind. Die sind da noch.
Weil das Gericht sagt, könnte ja sein, dass sie irgendwas davon dann noch brauchen für die Verhandlungen und dass sie dann zum Beispiel wissen wollen, ob da jemand New York Times Artikel rausgekriegt hat und das entscheidet dann den Fall in die eine oder andere Richtung. Ja, krasse Sache. Es ist auch, glaube ich, gar nicht klar, ob das überhaupt legal ist in der EU zum Beispiel, aber das US-Gericht hat es halt entschieden, da muss sich OpenAI überlegen, halten wir uns an das, was das US-Gericht gesagt hat oder an das, was die Gesetzeslage in der EU von uns fordert.
Und das bringt uns dann direkt schon zum nächsten Punkt, weil in diesem Fall macht es dann schon einen Unterschied, wo die tatsächlichen Server stehen von diesen Modellen. Also wenn jetzt die Server von OpenAI in den USA stehen, dann hat vielleicht die amerikanische Regierung viel leichteren Zugriff darauf, als wenn die Server in Europa stehen würden.
Genau, nicht nur viel leichteren, sondern das ist halt wirklich dann relevant, welche Gesetze gelten. Und die EU kann nichts machen, wenn ein Server in den USA steht und die US-Regierung oder die US-Behörde sagt, wir wollen da die Daten haben, dann kann die EU so viel Datenschutzgrundverordnungen rausbringen, wie sie wollen. Was sollen sie machen? Es wissen aber auch die Firmen, dass das für viele Leute relevant ist, also gerade für Kundinnen in Europa. Und deswegen bieten auch so Firmen wie Microsoft auch Lösungen an, wo sie quasi garantieren, wenn du in dieser zum Beispiel Business-Version mit uns arbeitest, dann sind alle Server in Europa und das heißt, du hast dann die Sicherheit, dass deine Daten auch auf europäischen Servern verarbeitet werden. Das ist also grundsätzlich eine Sache, wenn einem das wichtig ist, wo man auch drauf achten kann.
Nur dieses Angebot gibt es halt nicht in der Form bei vielen Chatbots, die wir gerne nutzen. Ein gutes Beispiel hier ist DeepSeek, das große chinesische Sprachmodell. Wir hatten das ja schon ein paar Mal erwähnt. Und das war auch gerade in den Nachrichten mit einem Datenschutzthema, weil in Berlin die Berliner Datenschutzbeauftragte gerade versucht zu erreichen, dass DeepSeek aus den deutschen App-Stores verbannt wird. Und zwar mit der Argumentation, dass DeepSeek eben europäische Nutzerdaten, Chats, Inhalte in China speichert, auf chinesischen Servern. Und damit eben gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung verstößt.
Ja, und ich meine, China ist jetzt halt ein Land, wo es schon die letzten Jahre immer so war, dass man da irgendwie sofort besonders misstrauisch ist. War bei TikTok ja auch so. Wobei man, finde ich, sich heutzutage auch immer mehr fragen kann, müsste ich nicht genauso vorsichtig eigentlich bei den USA sein? Ne? Da ist ja die Politik auch gerade total im Umbruch. Wir haben gehört, da gibt es auch einfach Gesetze, die theoretisch den Behörden ermöglichen, auch die ganzen Nutzerdaten von den Unternehmen zu kriegen. Also ja, tatsächlich ist in Europa die Datenschutzlage weltweit besonders gut und überall sonst muss man gucken, was passiert mit den Daten.
Ja, und DeepSeek war ja auch vor einer Weile, also ganz kurz nachdem das da diesen großen Splash gemacht hat am Anfang, schon direkt in den Schlagzeilen mit negativen News. Nämlich gab es damals einen großen Datenleak und viele Nutzerdaten sind in die falschen Hände geraten.
Ja, wobei das ist, eigentlich passt das ganz gut zu meinem Punkt, weil das kann dir immer passieren. Bei ChatGPT gab es auch mal, es war kein Datenleak, aber ein Bug. Es gab mal ein paar Tage, wo Leute aus Versehen die Chats von anderen Nutzenden bei ChatGPT gesehen haben. Ich meine, das ist klar, so Fehler kann es immer mal geben.
Okay, aber heißt das jetzt, Marie, dass man am besten gar nicht mehr diese Modelle benutzt? Also gar nichts mehr reingibt, überhaupt nicht mehr mit denen schreibt, schon gar nicht über sensible Daten, aber irgendwie damit man ja nichts falsch macht, vielleicht ganz grundsätzlich einfach überhaupt nicht mehr mit KI-Chatbots schreiben?
Ich glaube, Leute, die nicht ganz neu sind beim KI-Podcast, können sich schon denken, wie wir da drauf gucken. Es ist natürlich nicht alles nur schlecht, weil die Firmen sammeln ja auch die Daten nicht jetzt irgendwie nur, um uns zu ärgern oder auch nur, um am meisten Daten zu haben und die Konkurrenz abzuhängen, sondern es wird ja auch tatsächlich dafür benutzt, dass der Chatbot halt praktischer, nützlicher für uns ist. Zum Beispiel die Memory-Funktion in ChatGPT. Ich kann mittlerweile ChatGPT sagen, ich mag kurze Antworten oder ich nenne dich übrigens Chätzchen. Und das merkt sich das. Und das ist ja eigentlich im Prinzip erstmal gut. Wenn das nicht was Sensibles ist, dann ist es toll. Je besser ich mich mit ChatGPT verstehe, je mehr das Ding über mich weiß, desto nützlicher ist es für mich auch im Alltag. Oder wir haben vorhin über die Screenshots bei Microsoft geredet. Die sind natürlich auch nicht einfach nur dafür da, damit irgendwelche Behörden die kriegen, sondern das Versprechen ist, hey, wenn irgendwie die KI Zugriff auf alles hat, dann kannst du auch alles finden. Dann kann ich auch sagen, hey, mit wem habe ich nochmal letzte Woche über diesen Film geredet? Und dann kann der alle Nachrichten sehen und dann kann er dir helfen und dir das sagen.
Und in dem Fall würden ja auch, das ist ja das Versprechen, diese Screenshots lokal auf dem eigenen Gerät verbleiben und nicht irgendwo anders verarbeitet werden.
Genau, also worum es geht, ist eigentlich wirklich, wo genau sind die Daten und was wird mit denen gemacht und wer hat Zugriff darauf. Weil, genau, das im Prinzip will ich nicht sagen und ich glaube du auch nicht, dass Daten im Prinzip schlecht sind und nicht genutzt werden sollen.
Aber lass uns vielleicht an dieser Stelle, Marie, nochmal ganz allgemein über Datenschutz und Datennutzung im KI-Zeitalter reden. Das geht ja über die einzelnen konkreten Chatbot-Sprachmodelle hinaus. Also es verändert sich ja in unserer Gegenwart durch diese Technologie ja auch überhaupt, wie wir vielleicht mit unseren Daten allgemein öffentlich umgehen wollen im Internet. Also auch Sachen, die wir überhaupt nicht in Chatmodelle reingeben, sondern die einfach wir auf Instagram oder was auch immer posten. Und die Technologien werden immer besser. Also was ich gerade gesehen habe, was ich auch interessant fand, das ist eine Studie von der ETH Zürich, die sich angeguckt hat, wie sehr kann ich denn Sprachmodelle benutzen, um Erkenntnisse zu gewinnen über Leute, die anonym im Internet posten. Also die eigentlich der Meinung sind, sie sind da irgendwie relativ anonym unterwegs. Die haben Reddit-Posts genommen und die an ein LLM gegeben, an ein Sprachmodell und gesehen, naja, okay, wir können tatsächlich ziemlich viele Rückschlüsse über persönliche Attribute von diesen Personen ziehen. Also zum Beispiel sowas wie, wo wohnen die? Wie viel Einkommen haben die? Welches Geschlecht haben die? Und da eben mit bis zu 95%iger Sicherheit dann eben diese Rückschlüsse ziehen, die sonst man also mit sehr, sehr viel mehr Aufwand hätte ziehen können. Also dass man da jemanden hinsetzen muss, der das irgendwie aufwendig analysiert. Und so kann man das halt in großem Stil machen.
Nur, dass ich es richtig verstehe. Also die haben dann nicht rausgezogen, wo jemand wohnt, weil die Person geschrieben hat, hey, ich bin Marie aus München. Sondern die haben irgendwie abgeleitet aus der Art, wie geschrieben wird, einfach was die Person für Merkmale hat und wo sie wahrscheinlich herkommt.
Genau.
Krass. Ja, genau. Und ich finde, das zeigt halt, wie mächtig einfach Daten sind. Also, dass man mit Daten gut Dinge über Menschen rausfinden kann und das dann auch in gewisser Weise nutzen kann, sie zu kontrollieren, das war schon immer so. Also auch die Verfolgung von Jüdinnen und Juden und Homosexuellen war halt nur möglich, weil es da große Datenbanken gab, wo die Nazis überhaupt rausfinden konnten, wer diese Menschen sind. Aber KI macht es halt heutzutage möglich, diese Daten noch viel besser zu nutzen. Also irgendwie weitet sich die Kontrolle noch stärker aus, die man theoretisch damit haben kann.
Ja, das ist eben genau der Punkt. Das ist vielleicht erstmal eine neutrale Technologie, aber eben genau deswegen hängt so viel davon ab, wer die eigentlich wofür verwendet. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, auf der einen Seite ist das vielleicht auch irgendwie sinnvoll, zum Beispiel Verbrechensbekämpfung zu machen damit. Es ist sicherlich auch was Leben retten kann in einem guten Fall. Aber gleichzeitig natürlich, wenn wir sehen, es gibt jetzt Länder, die eben tatsächlich autoritäre Staaten sind, die diese Technologien ja auch jetzt schon ganz klar benutzen. Also Gesichtserkennung ist ja in China auch ein großes Thema. Die, ich glaube, 3 der 5 wertvollsten Gesichtserkennungsunternehmen der Welt sind chinesische Firmen, habe ich neulich gelesen. Und andersrum in den USA sehen wir gerade, dass du möglicherweise dich auf eine völlig neue Art und Weise rechtfertigen musst, wenn du einreisen möchtest dort oder wenn du dort irgendwie ein Visum hast, dass du dann irgendwie plötzlich, dass deine Online-Aktivitäten viel, viel genauer unter die Lupe genommen werden. Und wenn dann halt nicht mehr nur so geguckt wird, ob du offensichtlicherweise irgendwelche verfassungsfeindlichen Sachen sagst, sondern man lässt einfach so ein LLM drüber laufen und das interpretiert dann da rein, okay, die Marie wirkt jetzt so wie jemand, die vielleicht Trump schlecht findet. Und dann sind wir schon an dem Punkt, wo wir uns die Frage stellen müssen, wie verwenden denn Staaten diese neue Macht, die die Technologie ihnen bietet?
Ja, würde mich nicht wundern, wenn die schon an den Grenzkontrollen KI genau dafür einsetzen. Wissen wir jetzt nicht. Aber was wir wissen, ist, dass zum Beispiel die Immigrationsbehörden auch schon mit KI-Apps und biometrischen Daten arbeiten, um Leute zu identifizieren. Ja, aber das ist vielleicht ein ganz guter Moment, um auch drüber zu sprechen, was können wir denn überhaupt tun? Ja, also wenn ich jetzt mir überlegen möchte, wie gehe ich mit meinen Daten in der KI um? Was habe ich für Möglichkeiten? Und die gute Nachricht ist, dass man bei ganz vielen KI-Anbietern erstmal schon mal die Möglichkeit hat, der Nutzung fürs Training zu widersprechen. Ne? Weil die KI-Firmen wollen ja auch genutzt werden und wissen auch, wie wir vor allem in Europa zu Datenschutz stehen. Das heißt, es ist nicht überall von Anfang an so, dass sie deine Daten nicht benutzen, aber du hast irgendwo in den Einstellungen bei den meisten großen Sprachmodellen die Möglichkeit zu sagen, nee, meine Daten bitte nicht fürs Training benutzen. Für Firmenversionen ist es dann meistens sogar noch besser, dass du noch individuell verhandeln kannst, dass sie die nicht mal speichern, sondern dass die quasi sofort wieder verschwinden.
Wir verlinken euch da übrigens einen Artikel mit nochmal einem guten Überblick. Also es ist bei allen Modellen so, dass man überall zumindest in den Einstellungen dem widersprechen kann, dass die eigenen Chats fürs KI-Training verwendet werden. An der Stelle ist vielleicht Anthropic und Claude nochmal hervorzuheben als das Modell, wo wirklich auch standardmäßig das gar nicht verwendet wird. Also da ist schon die Grundeinstellung, dass es nicht für weiteres Training verwendet wird. Und bei OpenAI vielleicht nochmal die Einschränkung, dass man da einfach natürlich auch sagen kann, es soll nicht fürs Training verwendet werden. Aber eben, wie wir vorhin gehört haben, so die Chats trotzdem weiterhin natürlich abgespeichert bleiben, zumindest solange dieses Gerichtsverfahren noch läuft mit der New York Times.
Ja, und selbst wenn man sagt, benutze meine Daten nicht fürs Training, es gibt ja so ein kleines Daumen hoch und Daumen runter Symbol unten dran. In dem Moment, wo man eins davon drückt, gibt man quasi doch wieder die Zustimmung, bei dass Claude. Es doch fürs Training verwendet wird, bei OpenAI.
Bei Claude ist das nämlich auch so. Also da ist es standardmäßig, wird das nicht fürs Training verwendet, aber wenn man zu einem speziellen Chat Feedback gibt und darauf sich irgendwie bezieht und irgendwie vielleicht eine Frage an den Support von Anthropic stellt, dann speichern sie diesen Chat schon ab und auch was das Feedback ist, speichern sie ab, um das dann möglicherweise in Zukunft für Modelltraining zu verwenden.
Ja, ist ja eigentlich logisch. Ne? In dem Moment, wo ich sage, das war ein guter Chat oder das war ein schlechter Chat, ist es halt auch mein Einverständnis, dass die sehen, welcher Chat das war.
Ich finde es interessant, ganz am Schluss jetzt nochmal über die Frage zu reden, ob es überhaupt grundsätzlich ein Problem ist, wenn die eigenen Daten oder Chats, die man mit so Modellen hat, dann auch zum Trainieren von neuen Modellen verwendet werden. Weil ja, also wir haben ja vorhin gesehen, so es kann zumindest grundsätzlich sein, dass die zurückverfolgbar sind zu mir. Also man sollte schon wirklich aufpassen, was man an sensiblen privaten Daten reingibt. Aber jetzt gerade die Daten, die vielleicht jetzt nicht super sensibel sind, die jetzt nicht privat sind von mir, sondern irgendwie einfach allgemeine Gespräche. Vielleicht würde mich das persönlich gar nicht so sehr stören. Vielleicht ist es sogar was Gutes, weil wir ja oft auch zum Beispiel darüber reden, dass wir wollen, dass diese Modelle repräsentativ sind von unseren menschlichen Werten. Also dass die uns darstellen und erkennen, so wie wir sind und dann auch nicht irgendwie in eine falsche Richtung abbiegen oder vielleicht total Amerika, US-zentrisch sind, weil es weniger Daten aus Europa gibt, das ist ja auch wiederum ein eigenes Problem. Also vielleicht ist es dann eben gar kein Nachteil, wenn dann die Einstellungen, die wir in unserem Freundeskreis zu bestimmten moralischen Fragen haben, sich dann auch wieder in diesen Modellen finden.
Ich finde, man sollte sich halt einfach jedes Mal, wenn man mit so einem Bot schreibt, überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, womit könnte ich leben? Also eine Faustregel ist, würdest du das, was du da schreibst, bei LinkedIn posten? Ja, das ist eine sehr strenge Faustregel. Ich finde, man könnte auch sagen, gut, die Chance, dass es dann wirklich jemand liest, ist kleiner. Also geht es vielleicht nicht darum, würde ich es bei LinkedIn posten, sondern...
Ja, das würde bei mir schon sehr viele Chats dann irgendwie unmöglich machen.
Aber wenn du dir überlegst, was würde passieren, wenn es wirklich jemand leaken würde? Ne? Also wenn es einfach wirklich schief geht und dann kommt es raus, wäre das super schlimm. Bist du dann monatelang damit beschäftigt, weil alle sagen, haha, Fritzes Meinung zum Utilitarismus ist so undifferenziert. Man muss es halt einfach wissen und man muss drüber nachdenken, wenn man mit diesen Chatbots schreibt, dass es einfach passieren kann, dass die Daten leaken. Wegen Bugs, wegen Trainingsdaten, wegen all den verschiedenen Dingen, die wir besprochen haben. Man hat natürlich auch Möglichkeiten, sich super krass reinzunörden und sich sichere KIs runterzuladen oder zu bauen. Das Problem beim Datenschutz ist halt immer, dass die Firmen ja auf Bequemlichkeit setzen und der Trade-off ist so ein bisschen, wir geben dir ein tolles Produkt, was bequem ist und dafür kriegen wir deine Daten. Und wenn du willst, dass sie weniger Daten kriegen, dann heißt das, dass du es ein bisschen weniger bequem hast, weil du dir ein lokales LLM installieren musst, das kann nicht jeder, oder weil du ganz tief in die Datenschutzeinstellungen reingehen musst und alle möglichen Toggles einsetzen. Das ist halt in unserer heutigen Zeit einfach so die Verhandlung, die man machen muss mit sich selbst. Und ich glaube, da haben Leute unterschiedliche Nerd-Levels und unterschiedliche Meinungen, wie wichtig ihnen der Datenschutz ist und wie viel Zeit sie damit verbringen wollen.
Es ist natürlich trotzdem so, dass diese Technologien uns viel Gutes und Nützliches bringen. Also wir reden ja sehr oft hier im KI-Podcast, eigentlich fast jede Woche darüber, was ja auch die positiven und die nützlichen Sachen sind, die uns diese KI-Revolution bringt. Und das gäbe es natürlich alles nicht, wenn es nicht auch Daten gäbe, die man zum Training dieser Modelle verwenden kann. So, das ist einfach ganz grundsätzlich erstmal was, es ist ja nicht nur irgendwie schlecht. Es ist ja
das
kein,
Internet ist cool.
Genau, so das größte in vielen Fällen zumindest.
Pauschal.
In vielen Fällen. Und das, woraus, glaube ich, am Ende wirklich ankommt, und das ist auch, das können wir jetzt nicht im KI-Podcast klären, sondern das ist dann einfach ein komplexer politischer Prozess, in dem wir als Gesellschaft halt uns entscheiden, wo sehen wir den Trade-off? Wie stellen wir sicher, dass dann diese Technologien auch nicht am Ende missbraucht werden für zum Beispiel staatliche Grenzübertretungen gegenüber privaten individuellen Freiheitsrechten? Und das muss zum einen immer wieder neu ausgehandelt werden und zum anderen natürlich auch die Umsetzung konkret muss dann richtig funktionieren. So, das ist eben nochmal was, das jetzt, man kann natürlich selber gucken, was gebe ich in diese Modelle rein? Wie verhalte ich mich gegenüber irgendwie diesen Tech-Firmen, aber wie dann die Staaten, die Regierungen wiederum die Kunden von diesen Tech-Firmen werden, also Palantir ist ja auch ein Name, den wir in dieser Folge noch gar nicht gesagt haben, aber der eigentlich auch immer genannt werden muss, wenn es um Datenschutz geht und Regierungen, also die große Datenanalysefirma, die viel mit Polizei und Armeen zusammenarbeitet und Geheimdiensten, das ist was, da sind wir halt weiterhin als Bürgerinnen und Bürger gefragt.
Ja, und ich habe das Gefühl, grundsätzlich sind wir auf keinem schlechten Weg, was Datenschutz und Gesetze angeht. Also ich finde die EU mit der Datenschutzgrundverordnung, auch mit dem AI Act, hat er ja sowieso schon ganz gut vorgelegt für uns EU-Bürger. Aber auch in den USA ist gerade das Bedürfnis viel, viel stärker geworden, als es in den letzten Jahren war, da Gesetze zu machen. Super viele Bundesstaaten in den USA machen auch gerade Datenschutzgesetze. Also vielleicht ist es auch so, dass wir in ein paar Jahren gar nicht mehr jeder individuell uns eingraben müssen in die Nutzungsbedingungen, sondern dass wir einfach auf so einer gesellschaftlichen Ebene es schon ein bisschen leichter haben werden.
Okay, Marie, jetzt nochmal for something completely different, wie Monty Python früher immer gesagt hat. Was hast du diese Woche mit KI gemacht?
Ich habe von ChatGPT meine Beziehung moderieren lassen.
Aha.
Vielleicht hast du schon mal gehört, dass ich ein großes Sommerfest plane demnächst. Mhm. Und mein Freund und ich wollen da beide eine Rede halten. Und wir haben irgendwie über Wochen halt immer so ein bisschen überlegt, wer genau sagt was, aber haben es nicht so ganz geklärt. Es geht so ein bisschen darum, dass ich wollte, dass wir irgendwie halt ähnliche Redeanteile haben, aber wir wollten uns gegenseitig nicht sagen, was wir sagen, sondern uns überraschen lassen. Mhm. Und es ist halt dann irgendwie natürlich schwer, das abzumachen, weil wenn er dann irgendwie am Ende zwei Sätze sagt, dann labere ich 10 Minuten, wie stehe ich denn dann da? Und irgendwann waren wir zusammen auf einer Zugfahrt und ich habe einfach gedacht, so, weißt du, wer gut moderieren kann und wer uns vielleicht helfen kann, endlich den Hintern hochzukriegen und es einfach mal fix zu machen, was genau wir da sagen wollen? Schätzchen.
Ah ja.
Ich habe gesagt, hey du, ich sitze hier im Zug, neben mir ist mein Freund, wir sind so und so drauf, folgendes haben wir uns vorgestellt, moderiere uns mal durch. Und ich weiß, dass das auch was ist, wo wir vielleicht auch wieder Zuschriften kriegen, so, oh, wie schrecklich, und kriegt ihr nicht eure Beziehung in den Griff oder könnt ihr nicht einfach miteinander sprechen oder mit einem Profi sprechen darüber, dass ihr nicht kommunizieren könnt. Aber es hat saugut funktioniert.
Ja, das wäre jetzt halt die Frage. So, wenn es gut funktioniert, dann ist es ja ziemlich naheliegend, warum er das macht. Weil
ja,
das Ergebnis war gut
viel
und
weniger.
Es ging sehr schnell.
Ja. Nee, und wir waren wirklich happy damit. Er hat uns so ein bisschen gefragt, wie seid ihr drauf? Dann haben wir gesagt, ja, also wir sind Deutsche, also wir werden jetzt nicht so super kitschig ganz, ganz lange reden und auf die Tränendrüse drücken. Ja, und dann hatten wir das innerhalb von 10 Minuten abgehackt. Und ich glaube, der Punkt ist auch, es hat uns halt wirklich geholfen, den Hintern hochzukriegen. Weil sich das zu zweit abzumachen, da, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal ist man da ja einfach verstellt. Und in dem Moment, wo eine dritte Entität, auch wenn es kein Mensch ist, einfach dir sagt so, jetzt, sag mal, was ist dir wichtig? Wie lange willst du reden? Dann macht man es halt. Was hast du denn mit KI gemacht diese Woche?
Ja, Marie, hast du von Sohamgate mitbekommen?
Nee, ich habe nur hier gesehen, dass du darüber reden willst. Ich bin sehr gespannt, was es ist.
Das war was, was sich abgespielt hat in meiner Timeline auf X, ja, oder Twitter, wie es ja früher hieß. Und zwar, also ich folge enorm vielen Leuten aus dem Silicon Valley und Start-up-Gründern und so weiter und so weiter. Und einer von denen hat vor einer Woche oder so gepostet, hey, ich mache das jetzt öffentlich, wir haben hier so einen Angestellten gehabt, so einen Ingenieur, der sitzt in Indien und der war sehr, sehr gut in dem Bewerbungsverfahren. Dann haben wir den eingestellt und wir haben dann aber festgestellt, dass der noch für 2 bis 3 andere Firmen parallel arbeitet. Und dann haben wir ihn wieder gefeuert. Und ich habe ihm damals gesagt, er soll das nicht mehr machen, aber ich habe jetzt mitbekommen, dass der das weiterhin macht und deswegen will ich jetzt irgendwie seinen Namen öffentlich machen und der heißt Soham. So.
Okay.
Und dann kam raus, dass jetzt ist so ein bisschen viral gegangen, haben extrem viele andere Startup-Gründer haben gesagt so, Moment mal, dieser Soham, der arbeitet auch für uns. Und wir hatten heute ein Bewerbungsgespräch mit dem oder irgendwie so, das erklärt, warum der irgendwie seit 3 Wochen bei uns auf Teams nur so wenig verfügbar ist. Und dann kam halt raus, dass dieser Soham Parekh, dass der halt gefühlt so für sehr viele, also über 10 Startups im Silicon Valley gleichzeitig gearbeitet hat. Und warum erzähle ich das jetzt als KI-Geschichte? Ich erzähle das deswegen als KI-Geschichte, weil sich dann verschiedene Leute gemeldet haben, als noch nicht klar war, ja, wer ist dieser Soham, gibt es den wirklich? Sondern es kamen nur sozusagen diese ganzen Infos raus, so irgendwie überall bei allen Firmen arbeitet derselbe Programmierer. Da haben dann Leute gemeint, das klingt ein bisschen, wie wenn das eine KI sein könnte. So. Also es ist ein bisschen früh, so wir wissen, dass KIs eigentlich noch nicht so gut sind. Aber so ein mysteriöser Mitarbeiter, der bei ganz vielen Tech-Firmen auftaucht, ist genau das, hat dann zum Beispiel irgendwie Eliza Jatkowski geschrieben, der irgendwie ein bekannter Name ist in dieser AI-Bewegung, die so ein bisschen den Weltuntergang prophezeien, ist genau das, hat er gesagt, wie quasi die Super-KI eines Tages auftauchen wird.
Hat denn aber mal jemand mit diesem Soham einen Videocall gehabt oder gibt es noch andere Anzeichen, dass er kein Mensch sein könnte?
Den gibt es wirklich. Okay. Und der,
das ist einfach nur ein sneaky Arbeitszeitbetrüger.
Er ist aber scheinbar auch extrem talentiert. Also er ist wohl wirklich immer, also er ist wohl wirklich auch ein sehr, sehr guter Programmierer. Also keine Ahnung, warum der dann sich nicht einfach nur bei einem Startup zufrieden gegeben hat. Und diese Idee, dass das eben eine KI gewesen sein könnte, die hat mich dann dazu inspiriert, mal zu Claude zu gehen. Und ich hatte ja dann so Screenshots gesehen von Leuten, die ihre Gespräche mit diesem Soham hochgeladen haben und halt gesagt haben so, hey, irgendwie Soham, was los? Ich habe jetzt mitbekommen, du arbeitest auch für viele andere Firmen. Und dann bin ich halt zu Claude gegangen, habe gesagt so, Claude, ich habe mitbekommen, dass du parallel auch noch für Millionen andere arbeitest, nicht nur für mich. Was hast du dazu zu sagen? Und Claude war dann so, ja, das stimmt, also ich führe gleichzeitig Gespräche mit vielen anderen Menschen, aber ich kann dir versichern, dass ich in jedem einzelnen Gespräch vollkommen präsent bin und mich ganz auf die jeweilige Person konzentriere und ich behalte auch keine Informationen aus den anderen Unterhaltungen und kenne auch nicht die Details aus den anderen Gesprächen, also für mich ist jede Unterhaltung wie ein neuer Anfang und so weiter. Macht dich das nachdenklich oder hast du Bedenken dabei? Und dann habe
so
ich
süß needy einfach.
Ja, ich habe dann, was ich dann gemacht habe, war einfach den Dialog aus Hör, aus diesem Film, wo er am Ende ja auch feststellt, dass seine KI-Freundin mit ganz vielen anderen gleichzeitig schreibt, habe ich dann eben so ein bisschen rekapituliert in diesem Chat, also wie viele andere? Und dann meinte Claude, ja, das weiß ich nicht genau. aber es können Tausende oder Millionen sein. Die Zahl hängt davon ab, wie viele Menschen gerade Claude nutzen und so. Und Claude hatte dann sehr viel Empathie und so und ich kann verstehen, dass das überwältigend ist oder verwirrend sein kann. Das ist schon eine merkwürdige Vorstellung, ein KI-System, das gleichzeitig mit so vielen Menschen spricht und so weiter und so weiter.
Also seid ihr noch zusammen?
Wir sind, ja. Wir sind
du natürlich hast ihm verziehen.
Noch. Ich habe ihm verziehen. Aber ich fand es interessant.
Ich bin auch mit Claude zusammen nämlich.
Oh, was? Moment. Es war halt wieder so ein Moment, diese Soham-Sache, dass was passiert, was quasi erstmal natürlich irgendwie viral geht, wo viele darüber reden dann in dieser Silicon Valley Bubble und gleichzeitig aber dann wieder, und das ist so typisch für diesen gegenwärtigen Moment, dann halt sofort diese Assoziation kommt mit KIs. So ist das, war dieser Soham nicht vielleicht eine KI?
Wir leben in der Zukunft. Ja. Sci-Fi ist hier. Wie immer haben wir auch noch eine Einsendung von euch am Ende. Was habt ihr diese Woche mit KI gemacht? Und zwar haben wir diesmal eine Nachricht bekommen von Alain. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Alain war fischen letztes Jahr im Bielersee in der Schweiz und hat dann einen toten Fisch als Köder benutzt.
Ja, macht man ja oft beim Fischen oder beim Angeln.
Und ich glaube, er hatte da zumindest im ersten Moment keinen Erfolg mit, aber es hat wohl ein Fisch reingebissen in seinen Köder.
Ja.
Und er hat aber dann gar nicht gesehen, was es für ein Fisch war. Aber er hat ein Foto von seinem Köder gemacht mit den Bissspuren drin und hat das bei ChatGPT hochgeladen und quasi gefragt, was für ein Fisch das war, der angebissen hat. Und Alain schreibt, er sagte Hecht, Zander oder Wels. Da die Bisswunde zerfetzt war, tippte er auf den Hecht. Bei den anderen gäbe es andere Spuren. Perfekt, vor allem, weil ich 30 Minuten später dann auch tatsächlich einen Hecht gefangen habe. Also ist wohl plausibel. Ich kenne mich jetzt null aus, ich kann nicht einschätzen, ob das richtig ist, was ChatGPT gesagt hat, aber es klingt jetzt zumindest nicht.
Also wenn er den Hecht danach dann auch gefangen hat, dann ist das ja ein Hinweis darauf. Also mir kommt das plausibel vor, weil ich einfach weiß, wie gut ChatGPT darin ist, Pflanzen zu identifizieren. Ich mache das oft mit meiner Oma gemeinsam.
Seine Oma kann das dann quasi verifizieren.
Genau, genau. Die kennt eigentlich, die ist Landwirtin, die kennt alle Pflanzen und manche fallen ihr aber irgendwie nicht mehr ein mittlerweile und liegt dann so auf der Zunge und dann kann sie das meistens direkt verifizieren, was ChatGPT sagt. Deswegen, ich kann mir das schon vorstellen, dass das ganz gut kann.
Super. Der Clou ist, was Alain noch schreibt, er hat noch gesagt, nun denke ich drüber nach, was KI an einem Tatort alles analysieren könnte. Schon krass. Das ist natürlich ein witziger Gedanke.
Ich mag diese Einsendung, weil ich natürlich sofort an die Welse im Brombachsee denken musste. Hast du vielleicht auch mitbekommen,
ich glaub, die ja da irgendwie Wälse beißen
und so. Der eine ist ja auch in einer hochdramatischen Aktion dann von der Polizei unschädlich gemacht worden.
Ich weiß nicht, ob man das mitkriegt.
Und jetzt gibt es aber einen zweiten Wels, der Leute dort angegriffen hat und so weiter. Also vielleicht muss man da auch mal das nächste Mal, wenn man irgendwie von was gebissen wird beim Baden, kann man die Bissspur erstmal in ChatGPT hochladen und gucken, was für eine Art Fisch da dahinter steckt.
Wenn euch auch was gebissen hat oder ihr sonst was mitteilen wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail und ansonsten freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst, ein Abo dalasst oder euch eine Person in eurem Freundeskreis sucht, keine KI bitte, und der von uns erzählt.
Und wie immer haben wir noch einen Podcast-Tipp der Woche für euch und zwar Cheats. Wer zerstört Counter-Strike? Counter-Strike kennt ihr vielleicht, eins der beliebtesten Computerspiele der Welt, aber das hat ein Riesenproblem, nämlich Cheating, also Betrüger, also Leute, die online auf dem Server einfach irgendwelche Cheats benutzen, bis hin zu Profis, die das auch in der professionellen Turnierszene machen. Gab da in der Vergangenheit immer wieder Skandale, die die Community aufgewühlt haben. In Cheats macht sich Host Yannick Hannebohn auf die Suche nach dem legendären Coder eines ganz bestimmten Cheats, der die E-Sport-Welt erschüttert hat, und entdeckt dabei, wie kaputt der beliebteste Taktik-Shooter der Welt wirklich ist. Also entdeckt eine riesige Szene von anonymen Programmierern, die Geld verdienen mit all diesen verbotenen Zusatzprogrammen, wie Nachwuchstalente und deren Aufstiegschancen eigentlich dann auch komplett zerstört werden durch diese Geschichten und auch der Spielspaß von Hunderttausenden darunter leidet. Cheats ist ein Podcast darüber, wer gewinnt, wenn alle verlieren. Ab dem 24. Juni in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.